Lebt der Mensch, um zu arbeiten? Oder arbeitet der Mensch, arbeiten wir, um zu leben? Tun unser Werk? In einer Welt, die antreibt, immer zu machen, immer pausenlos durchzuarbeiten, legt Gottes Volk demonstrativ die Arbeit nieder und feiert seinen Gott, der frei macht. Es atmet auf bei ihm und es hat keine Angst, dabei etwas zu verlieren. Zum Beispiel ein Siebtel seines Lebens zu verlieren. So hat es der römische Schriftsteller Tacitus von den Juden gesagt. Die verlieren ein Siebtel ihres Lebens. Das fand er ganz abwegig. Aufhören können. Genau das bedeutet das hebräische Wort Schabbat. Aufhören, feiern. Der Mensch muss aufhören können. Ein Geschenk unseres Schöpfers. Und zwar könnte man ja sagen, naja, wer es sich halt leisten kann. Damals war das so, wer reich genug war, der konnte auch mal nicht arbeiten oder überhaupt nicht arbeiten. Aber der normale Mensch hatte diese Möglichkeit nicht. Aber das soll etwas sein, das jeder kann, das jeder darf, das jeder soll. Nicht nur die, die es sich leisten können. Das sollen die Herren können und die Sklaven, die Reichen und die Armen und die, die dazwischen sind. Das ist für alle ein Tag der Freiheit, ein Tag Gottes. Vor ihn zu kommen, zu beten, sein Leben zu betrachten, zur Ruhe zu kommen. Ein Tag Gottes, genieße ihn. Und Jesus und seine Leute, die machen das, die genießen ihn. Wir hören den Predigtext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 2, Vers 23 bis 28. Und es begab sich, dass er am Sabbat entlang wanderte durch die Saatfelder. Und seine Jünger fingen an, während sie wanderten, Ähren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, sieh doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er bedürftig war und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Und wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abiathars, des hohen Priesters, und die Schaubrote aß, die zu essen nicht erlaubt ist, als nur den Priestern, und gab sie auch denen, die mit ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Aha, der Sabbat oder bei uns der Sonntag. Und dass man das nicht übertreiben soll mit Regeln, dass man, was man da alles nicht darf und dass man da nicht gesetzlich rangehen soll, schön. Mal ehrlich, ist das im Moment hier unser Problem? Es gab Zeiten im Baptismus, gerade am Anfang, da war das ein Problem. Da wurde das furchtbar wichtig genommen. Da wurden eine Menge Regeln aufgestellt, was man am Sonntag alles nicht darf. Zum Beispiel Straßenbahn fahren und eine Menge mehr. Und wenn jemand das doch gemacht hat und das kam raus, dann wurde der aus der Gemeinde ausgeschlossen. Da hätte das doch gepasst. So ein Wort hier, Leute, geht nicht so gesetzlich damit ran um. Aber heute bei uns ist so eine überbordende Gesetzlichkeit nicht das Problem. Da ist es doch vielleicht eher umgekehrt. Da ist eher die Gefahr, dass die paar Reste, die uns den Sonntag noch zu etwas Besonderem machen, dass die auch noch unter die Räder kommen. Dass es aus ist mit der Ruhe und dem Aufhören und unsere Welt durchläuft. Ist das also aktuell, was wir hier lesen? Das ist eine berechtigte Frage. Es wäre ja auch nicht so verwunderlich. Wir lesen einen Text, einen Bericht, der ist fast 2000 Jahre alt. Wäre jetzt nicht so eigenartig, wenn das Problem, was da verhandelt wurde, vielleicht nicht gerade unseres ist. Oder wenn wir vielleicht mit Problemen kommen, die damals nicht so im Blick waren, weil es das vielleicht noch gar nicht gab. Dass das hier so ausführlich bei Markus steht, das geht ja auch noch weiter, es folgt noch eine weitere Geschichte, wo es um den, noch ein weiterer Bericht, wo es um das, den Sabbat geht. Das hat gerade etwas mit Aktualität zu tun. Da sind sich die Ausleger einig. Die Sache mit dem Sabbat, das war in den jungen Gemeinden ein heißes Thema. Und die haben gefragt, wie halten wir es denn jetzt damit? Das, was Jesus dazu gesagt hat, ging mehr in diese Richtung, sich zu verteidigen gegen Leute, die ihm vorgeworfen hat, dass er zu lax damit umgeht, so wie wir es auch jetzt gelesen haben. Und von den 10 Geboten hat Jesus alle bestätigt, dass die heute auch gelten, dass sie Gewicht haben, außer eines, außer das Sabbatgebot. So, jetzt hat man diese kritische Haltung, die auch der Situation damals geschuldet war. Und jetzt fragen die Christen, wie sollen wir es denn jetzt machen? Ist der Sabbat, gehört er also zu den Sachen, die vorbei sind, die für uns nicht mehr gelten, so wie die Opfer? Oder gehört er zu den Sachen, die für uns Weitergewicht haben? Wie halten wir es jetzt damit? Das war eine wichtige Frage und diese Debatte, die kochte gerade, als Markus die Taten und die Worte von Jesus zusammengetragen hat, als er sie geordnet hat und zusammenfügt zum ersten Evangelium. Und das macht er ja nicht aus historischen Gründen. Was er da aufschreibt, ist ein lebendiges Wort Jesu, das hineinspricht in unser Leben, in die Fragen, die uns umtreiben, in das, was gerade aktuell ist und das dabei Orientierung gibt. Und da hat er natürlich auch die Dinge vor Augen, die in der Gemeinde, in der er lebt, in den Gemeinden gerade diskutiert werden und die gefragt werden, wie machen wir es damit, wo es gerade Verwirrung gibt. Auch diese Frage, wie halten wir es mit dem Sabbat? Wie entscheidet man dann solche Fragen? Nun, sagt Markus, indem wir uns intensiv anschauen und anhören, was Jesus getan hat und was er gesagt hat. Auch wenn es vielleicht nicht genau zu dieser Frage war. Und deshalb mache ich mir, sagt Markus, damit ja auch die Mühe, das alles zusammenzutragen, das weiterzugeben, dass wir das nicht vergessen. Deswegen wurde es am Anfang auswendig gelernt. Und als dann die Leute immer weniger wurden, die es noch selber erlebt haben, hat er gesagt, dann müssen wir was machen und hat angefangen, es aufzuschreiben. Und deswegen wird es weitergegeben. Gut. Aber was ist, wenn unsere Frage in der Geschichte von Jesus so in der Form eben nicht vorkommt? Was machen wir dann? Und da gibt es ja nicht bloß diesen Abstand von 2000 Jahren zu diesen Geschichten, als sie passiert sind. Auch viele von uns haben ja schon in jüngeren Jahren gelernt, wie man mit Gott lebt, was man dort tut, was nicht, wie es sich da verhält. Und das meiste davon ist natürlich über die Zeiten gültig. Aber manches von dem, was wir vor 20, 30, 40, 50, 60 Jahren so gelernt haben, was uns geprägt haben, passt heute auch nicht mehr, weil es das Problem heute nicht mehr gibt. Und andere Sachen sind aufgetaucht, die gab es damals noch gar nicht. Also auch bei viel geringeren Abständen stellt sich immer wieder die Frage, das Wort Gottes neu zu lesen und neue Antworten zu finden. Und Markus würde sagen, nun, wir werden trotzdem fündig. Hier und da hat Jesus etwas gesagt, was in einer Frage, die uns umtreibt, weiterhilft. Es gibt Auseinandersetzungen, da geht es um was anderes, aber die haben Parallelen zu dem, worum es uns geht. Und die helfen uns, Antworten auf unsere Fragen heute zu finden. Und solche Geschichten und Worte hat er dann zusammengestellt. Und daraus lässt sich erschließen, was in den Gemeinden gerade aktuell war. Matthäus und Lukas, die haben dann manche Akzente anders gesetzt, weil in ihren Gemeinden zu ihrer Zeit, etwas später, wieder andere Fragen zu klären waren. Und heute, wenn wir darüber predigen, sind die Akzente wieder anders. Deswegen begnügen wir uns ja nicht damit, im Gottesdienst nur das Wort Gottes vorzulesen und sagen, da steckt alles drin. Ja, da steckt alles drin, aber wir versuchen es immer wieder neu zu hören, auf das, was uns heute beschäftigt. Und unser Abschnitt heute, der Predigttext, ist so eine Zusammenstellung, in der Markus zusammenträgt, was Jesus zu diesem Thema gesagt hat, was er dazu getan hat, was uns helfen kann, damit umzugehen, das heißt seinen Gemeinden zu der Zeit. Und er hat dabei eine glückliche Hand gehabt. Was er hier zusammenträgt, beleuchtet die Frage der Gemeinden aus verschiedenen Richtungen, aus drei Richtungen. Er beantwortet diese Frage in drei Stufen, jede Stufe mit etwas mehr Gewicht als die vorher. Und das ist spannend, weil diese Art, wie er das macht, diese Stufen, die er hier geht, die sind nicht nur hilfreich für die Frage nach dem Sabbat. Das ist so ein Muster, wie man es machen kann. Wie wir herangehen können an Fragen, die uns jetzt gerade wichtig sind, die uns gerade umtreiben. So eine Anleitung. Wie können wir daraus Antwort finden? Und als so eine Anleitung möchte ich diesen Abschnitt heute mit euch lesen. Die erste Stufe, die Markus hier geht, um diese Frage zu beantworten, die ist eingebettet in eine kleine Geschichte. Nur ein Vers. Und es begab sich, dass er am Sabbat entlang wanderte durch die Saatfelder und seine Jünger fingen an, während sie wanderten, Ähren auszuraufen. Die wandern also so durch die Felder und haben Hunger und gehen in die Imbissbude ihrer Zeit, den Feldrand. Haben wir als Kinder auch gemacht, mache ich jetzt noch gerne, wenn ich um diese Zeit irgendwo laufe, wo Felder sind, kennt ihr wahrscheinlich, ein, zwei Ähren abgerupft, das dann ordentlich so durchwursteln, dass die Körner sich lösen und dann von einer Hand in die andere riesen lassen und dabei blasen, dass die Spelzen wegfliegen und nochmal in die andere Hand. Und dann hat man so die Körner, die noch etwas grün sind und weich und schon hat man was zu kauen und Abhilfe für den Hunger, so man welchen hat. Soweit alles schick, aber dann passiert Folgendes und die Pharisäer sprachen zu ihm, sieh doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Das Ehrenrupfen, sowas Abreißen von dem Feld, das jemand anderem gehört, das war nicht das Problem, das war ausdrücklich erlaubt. Es gab ein Gesetz, dass die Felder, wenn sie abgeerntet werden, nicht ganz bis an den Rand abgeerntet werden sollen, dass da was stehen bleibt für Bedürftige. Nur, das Problem war, es war Sabbat. Und da hätten sie zum ersten schon mal gar nicht so weit laufen dürfen. 880 Meter war ein Sabbatweg, mehr durfte man nicht gehen. Und 39 Arbeiten waren am Sabbat ausdrücklich abgezählt, die man nicht machen durfte. Wer sät und pflügt und erntet und Garben bindet, wer trischt und wurfelt, wer Früchte reinigt, wer mahlt und siebt und knetet und bäckt. Das waren die ersten 11. So geht das dann weiter. Das sind nur die Hauptarbeiten. Und da haben wir es. Ehrenrupfen gilt als Ernten, Kneten war Dreschen, Pusten war Wurfeln, schon mal 3 verbotene Arbeiten in ein paar Sekunden. Und schon finden sich Leute, die sich darüber beschweren und wie das oft so ist, sie besprechen nicht mit denen, die es eigentlich betrifft und sagen, du, ich muss da mal mit dir sprechen, mich beschäftigt was, sondern die beschweren sich bei jemand anderem. Sagen zu Jesus, sieh doch, warum tun sie, deine Jünger, am Sabbat, was nicht erlaubt ist. Und die wissen, wer das Sabbatgebot unwissend übertritt, der ist zuerst zu verwarnen. Das machen sie hier. So eine Art Abmahnung und wer dann sagt, oh, wusste ich nicht, sorry, mache ich nicht mehr, dann ist gut. Und wenn nicht, wenn er es trotzdem, obwohl er es dann weiß, weitermacht, dann gibt es eine Strafe. Also die sagen Jesus damit auch, pass auf, das sind deine Leute, du musst was sagen, du musst Stellung nehmen. Entweder du schwenkst jetzt ein oder das wird Folgen haben. Also das war nicht so eine harmlose Unterhaltung über Meinungen, wie siehst du das, wie sehen wir das. Das war fast eine amtliche Abmahnung. Und jetzt ist Jesus dran. Vers 25. Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er bedürftig war, als ihn hungerte, als ihm und die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abjatars, des hohen Priesters, und die Schaubrote aß, die zu essen nicht erlaubt ist, als nur den Priestern, und gab sie auch denen, die mit ihm waren. Das ist Stufe 1, die Markus uns hier vorschlägt, die Schrift. Jesus zitiert die Bibel. Erstaunlicherweise nicht zum Thema Sabbat, da würde man ja vieles finden. Er verweist auf eine Geschichte, auf David, wie er auf der Flucht ist vor Saul, hungrig, und er kommt zum Heiligtum, zum hohen Priester Abimelech und fragt ihn, hast du irgendwas zu essen für uns? Hat er nicht. Das heißt, auf dem goldenen Tisch in der Stiftshütte liegen die Schaubrote, die Brote des Angesichts. Die wurden an jedem Sabbat frisch aufgelegt vor Gottes Angesicht, waren deshalb etwas Hochheiliges. Und nach einer Weile, nach einer Woche kamen die Neuen und die Alten wurden gegessen, aber nur von Priestern, nur von reinen Priestern. Bei Todesstrafe durfte niemand anders die Schaubrote essen. Und in dieser Not gibt der hohe Priester den David die Schaubrote, obwohl der kein Priester ist und seine Leute auch nicht. Und er aß davon und Jesus fügte hinzu, er gab auch seinen Begleitern davon zu essen. Noch schlimmer. Habt ihr das nie gelesen? Fragt Jesus. Natürlich hatten sie, und es hat ihnen viel Mühe gemacht, das so hinzudrehen, dass in diesem einen Fall mal in Ordnung geht und ausnahmsweise was eigentlich überhaupt nicht geht. Und er sagt, seht ihr, es gibt ein Gesetz, das gilt, aber es gibt eine Ausnahmesituation, es gibt Notfälle. Da kann es übertreten werden, weil etwas Höheres auf dem Spiel steht. Also Stufe 1 gibt es eine vergleichbare Situation in der Bibel, die zu dieser Frage, um die es geht, etwas beitragen kann. Dann Stufe 2. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Stufe 2, die uns helfen kann, ist die Frage, was dient dem Menschen? Die Ordnung, um die es hier geht, ist der Sabbat. Das Beispiel, um das es hier geht. Und Jesus sagt, das ist aber doch kein Endzweck. Das hat doch einen Zweck, das ist gemacht für den Menschen. Und deshalb kann man doch fragen, dient die Art, wie wir jetzt damit umgehen, mit dieser Ordnung Gottes, dient die den Menschen? Normalerweise tut sie das, wenn wir etwas tun, was Gott uns gegeben hat. Weil Gott gibt uns Dinge, die gut für uns sind. Aber die Art, wie wir es geordnet haben, die Art, wie wir es machen, die sollen das ja unterstützen, die sollen das irgendwie absichern, dann ist sie auch dienlich. Aber man kann immer mal wieder fragen, die Art, wie wir es machen, dient das dem Menschen? Oder vielleicht auch nicht. Und wenn nicht, dann sind diese Regeln eben nicht das Höchste. Weil der Mensch ist nicht für die Ordnungen geschaffen, sondern die Ordnungen für den Menschen. Dient es den Menschen? Ist ja ein bisschen gefährlich, dieses Kriterium, den Menschen so nach oben zu setzen. Geht das nicht gegen Gott? Kann man da nicht irgendwie alles weg erklären? Nein, sagt Jesus, diese Sicht richtet sich nicht gegen Gott. Der hat den Sabbat doch dafür geschaffen, dass er den Menschen dient. Für den Menschen. Er hat uns doch Ordnungen gegeben. Für die Menschen und nicht die Menschen für die Ordnungen. Für uns heute ist dieses Kriterium, dient es dem Menschen, ist es banal, einfach, selbstverständlich. Wobei, wenn wir Dinge angucken, staatliche Gesetze, Dinge, wie wir in der Partnerschaft vielleicht sich Regeln eingespielt haben oder in der Familie oder in der Gemeinde, kann man schon immer wieder mal fragen, dient das noch? Ist das gut? Oder erreicht es gerade nicht das, was es erreichen soll? Also im Einzelfall ist das schon nicht so selbstverständlich, aber im Grundsatz ist es heute schon klar, es ist akzeptiert, dient es den Menschen, ist eine wichtige Frage. Damals war das nicht so. Auch in den Gemeinden hat man dieses Wort Jesu wohl etwas mit spitzen Fingern angefasst. Matthäus und Lukas haben diesen Satz nicht in ihr Evangelium übernommen. So mutig war nur Markus. Die Prioritäten sortieren und dann der Mensch so weit oben. Ist ja nicht ganz ungefährlich, das so zu sagen. Das kann man ja auch missbrauchen. Da könnte man jede Ordnung Gottes in seinem Fall außer Kraft setzen, wenn es einem gerade nicht so passt und sagen, naja, ich bin ja schließlich ein Mensch und es dient mir gerade nicht so. Das kann man missbrauchen, das stimmt. Man kann das überziehen. Aber es steht ja hier auch nicht für sich. Es ist die mittlere von drei Stufen. Gibt es etwas Vergleichbares in der Bibel? Stufe 1, dient es dem Menschen? Stufe 2 und jetzt Stufe 3, Vers 28. So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Die Schrift, der Mensch und jetzt der Menschensohn, ein Hoheitstitel. Und hier hat die Freiheit, die die Jünger Jesu leben und die Jesus verteidigt gegen seine Kritiker, hier hat diese Freiheit ihre tiefste Wurzel. Der Menschensohn ist Herr. Und die dritte Stufe ist die Frage, was bedeutet es für die Frage, an der wir uns gerade abarbeiten, für die Entscheidung, die ich gerade treffen muss, was bedeutet es für die, dass Jesus Herr ist? Auch über diesen Bereich, auch über diese Entscheidung, über diese Ordnung, über dieses Problem. Hier steht ja ganz ausdrücklich, so ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat, auch. Das heißt, über alles andere natürlich auch. Das hat er sich in der ersten Stufe schon angedeutet. Ausgerechnet David, das Urbild des Messias, hat sich die Vollmacht genommen. Deswegen hat er diese Vollmacht, das mit den Schaubroten zu tun, was man eigentlich nicht tun darf. Und hier steht mehr als David. Herr ist Jesus. Das ist das älteste, das knappste Bekenntnis, das urchristliche Grundbekenntnis. Herr ist Jesus. Was bedeutet das für die Frage, die ich jetzt gerade zu entscheiden habe? Was bedeutet das für die Entscheidung, die ich gerade zu treffen habe? Vielleicht auch eine Alltagsentscheidung. Es muss ja nicht nur um Grundsätzliches gehen. Herr ist Jesus. Was bedeutet das, wenn ich das auf eine konkrete Frage anwende? Ein Weg dazu ist nachzudenken. Da erschließt sich oft schon vieles. Und ein ganz zentraler Weg natürlich auch im Gebet. Wir haben ja heute den Sonntag Rogate. Zu fragen, was bedeutet Herr ist Jesus für diese Frage, das kann sehr gut so aussehen, dass ich das, worüber ich mir unklar bin, vor Gott bringe und ihn hinhalte. Das ist ja Gebet. Und es mir anschaue, was passiert jetzt damit, wenn ich das so vor Gott hinhalte? Vor Gott, den Herrn. Wie sieht es dann aus? Was ergibt sich daraus für meine Frage? Vielleicht ist sie dann immer noch nicht klar, es gibt ja auch sehr schwierige Sachen, aber manches wird dann überraschend klar und sagen ja eigentlich, ja, so müsste es gehen, in diese Richtung. Oft klärt sich dann etwas. Das kann eine Erkenntnis sein, die mich aufrüttelt, die sagt, huch, ich habe es mir zu einfach gemacht, ich muss hier was anderes tun. Das kann aber oft auch eine entspannende Erkenntnis sein, so wie es hier der Fall war. Wo die was machen, wo sie nicht dürfen und Jesus sagt, ja klar, es dient dem Menschen, das ist gut so. Es kann etwas sein, was uns beruhigt und abregt sozusagen. Je nachdem, das kann ganz unterschiedlich sein. In diesem Falle entspannt, weil wir eben nicht mehr alles hinbekommen müssen. Das steckt ja auch darin, Herr ist Jesus, der ist es, der das Entscheidende macht, nicht ich, weil eben nicht mehr alles an mir hängt. Das kann auch sehr entspannend sein. Und das betrifft natürlich auch Fragen, die wir als Gemeinde haben. Wie soll es weitergehen? Was machen wir? Und was bedeutet für diese Frage, wenn wir sagen, Herr ist Jesus? Das ist keine schnelle Antwort, aber es gibt eine Orientierung, es gibt ein Kriterium, Möglichkeiten zu prüfen und zu sagen, passen die dazu? Herr ist Jesus. Das, womit wir gerade ringen, die Entscheidung, die ich gerade treffen muss, zu sagen, darüber ist Jesus auch Herr. Das ist zuerst etwas Entspannendes. Da können wir erstmal tief ausatmen. Wir sind da nicht allein. Ich muss nicht alles hinbekommen. Und vielleicht ist es auch was Aufrüttelndes, wie auch immer. Aber es wirft ein Licht auf solche Fragen, auf Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Und damit muss ich jetzt eigentlich gar nicht fragen, was sagt dieses Wort uns, wenn wir es jetzt mal so lesen. Das ist etwas, was wir unmittelbar so auch tun können. Diese drei Stufen gehen, wenn wir Dinge entscheiden müssen, wenn uns Dinge fraglich sind. Finde ich etwas Vergleichbares in der biblischen Geschichte? Dazu hilft es natürlich, die zu kennen. Was dient dem Menschen? Und wenn uns zwischen den Sachen, die wir immer selbstverständlich tun, immer was auffällt und sagt, das ist nicht gut, das ist eigentlich, das hindert, das ist, dann ist es ein Grund, das mal zu hinterfragen. Ist das richtig? Ist das noch richtig? Was dient den Menschen? Und das Dritte, die Orientierung an Christus, Herr ist Jesus. Wie sieht meine Frage in diesem Licht aus? Ich finde dieses Muster, das Markus hier, diesen Weg, den Markus hier geht, enorm hilfreich. Sicher ist damit nicht alles gleich geklärt, aber es gibt eine Grundorientierung für persönliche Fragen, für Fragen, die uns als Gemeinde beschäftigen oder auch wo auch immer. Und damit wird dann nicht eine Antwort, die irgendwann mal in einer bestimmten Zeit richtig war, für immer festgeschrieben. Insofern ist es vielleicht nicht unbedingt einfacher. Wir müssen dann nicht annehmen, dass was vor 40, 50, 60 Jahren, was wir da gelernt haben, ist heute immer noch richtig. Das war damals vielleicht richtig und vieles ist es noch und manches ist auch anders geworden. Also was sagt uns die Bibel? Was dient den Menschen? Was bedeutet es, dass Jesus Herr ist? Wir werden Orientierung finden. Wir werden Antworten finden. Vielleicht andere Antworten als vorher, weil unsere Lage eine andere ist. Aber wie damals werden das Antworten sein in Übereinstimmung mit der Schrift. Antworten, die den betroffenen Menschen dienen und die davon leben und die davon inspiriert sind, dass Jesus Herr ist. So macht es Markus, wenn er die Überlieferung auf die aktuellen Fragen bezieht. Und wie er das macht, da steckt noch was ganz Entscheidendes drin. Da steckt drin, Jesus traut uns etwas zu. Jesus traut dir etwas zu. Der gibt uns nicht alles haarklein vor, so wie man es mit Menschen machen muss, die das selber nicht hinkriegen. Vielleicht mit kleinen Kindern oder so, die das noch nicht wissen, dass man nicht über die Straße rennt. Jesus traut uns was zu, aber er lässt uns dabei nicht im Nebel stochern. Er gibt uns Leitlinien, an denen wir uns orientieren können, die uns helfen, Antworten zu finden, was heute offen ist. Antworten in Übereinstimmung mit der Schrift, die Menschen dienen und die getragen sind von der Herrschaft Gottes. Und davon können wir leben. Amen.